Warst du schon einmal in so einer Situation, wo du einer Person etwas schreiben musstest und dabei auf bestimmte Missstände hinweisen musstest? Ich ja. Das ist eine Herausforderung und eine heikle Angelegenheit. Wie fängst du dann so ein SMS oder WhatsApp-Nachricht oder einen Brief, wie fängst du ihn an, um auch die Missstände anzusprechen? Einige hauen direkt rein und das ist nicht unbedingt immer hilfreich, aber wie fange ich an? Und genau in so einer Situation befindet sich der Apostel Paulus, bevor er den 1. Korintherbrief schreibt. Er hat die Gemeinde gründen dürfen, der Herr hat ihn gebraucht als seinen Zeugen des Evangeliums, er hat da diesen Korinthern das Evangelium verkündigt, durfte eine bestimmte Zeit da sein, ungefähr 1 Jahr und 6 Monate, und durfte ihnen vieles schon lehren. Und nun bekommt er Nachrichten, vieles läuft total schief, gar nicht gut. Und er versucht jetzt dieser Gemeinde einen Brief zu schreiben, ein Sendschreiben, würden wir auch heute sagen. Wie fange ich an? Denke ich, hat auch er sich sicher die Frage gestellt. Er schreibt einen Brief, um Probleme anzusprechen, und es ist erstaunlich, wie die ersten Verse durchdrängt sind durch oder von Gnade. Und deswegen auch dieses Thema, die Kraft der Gnade. Paulus schreibt diesen Brief und wir lesen die ersten 3 Verse. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Den ersten Punkt habe ich überschrieben, die Gnade im Leben des Paulus. Lesen noch mal diesen ersten Vers. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder. Paulus ist der Autor des Briefes und er schreibt ihn ca. 55 nach Christus aus Ephesus. Er nennt hier auch Sosthenes, vermutlich den aus Apostelgeschichte 18, Vers 17, da wird er nämlich schon genannt, da wo Paulus auch nach Korinth kam, in dieser ersten Zeit, die Begegnungen, da kommt dieser Name schon vor. Damals war er Synagogenvorsteher geworden und er sorgte dafür, dass Paulus vor den Richterstuhl geführt wurde. Dafür wurde er von den Griechen geschlagen. Und nun ist inzwischen dieser Sosthenes gläubig geworden, Bruder geworden und ist mit Paulus unterwegs in Ephesus. Und Paulus schreibt in Korinthern, er war ja wohl bekannt in Korinthern, und bestellt diesen Gruß. Und wahrscheinlich war er auch der Sekretär von Paulus, gerade auch diesen Brief zu schreiben. Wir wollen uns als erstes in diesem Punkt von der Berufung oder von der Gnade Gottes bei Paulus als erstes seine Berufung anschauen. Das ist der erste Punkt. Leider kommt er nicht im Wochenblatt vor, warum auch immer. Aber ihr könnt ja gerne dazu schreiben, auch in dem Wochenblatt. Als erstes einfach so ein Unterpunkt, die Berufung. Paulus bezeichnet hier sich als berufener Apostel. Und sicher als erstes, dass er überhaupt berufen wurde als Christ. Dass er Christ wurde, aber dann vor allen Dingen auch, schreibt er diesen Brief den Korinthern als berufener Apostel. Gnade im Leben des Apostels Paulus zeigt sich einmal, wie gesagt, in seiner Berufung. Hier stellt sich die Frage, wer ist dann ein Apostel oder wer könnte überhaupt dieses Amt tragen oder haben? Und aus der Apostelgeschichte 2, als die Jünger Ersatz gesucht haben für den Judas, noch bevor die Ausgießung des Heiligen Geistes war, war die Bedingung klar, muss jemand sein, der auch mit Jesus, ja, der ihn leibhaft erlebt hatte, und er sollte ja Zeuge sein von dem, dass er auch auferstanden ist, und deswegen haben sie so einen gesucht. Nun, Paulus war damals noch nicht dabei und er musste aber eine Begegnung mit dem Auferstandenen gehabt haben, um sein Zeuge sein zu können. Er hatte erst später seine Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus. Und davon lesen wir oder schreibt Paulus in 1. Korinther 15, Verse 8 bis 10a. Ich lese diese Verse gerade mit uns. Da heißt es, zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Diese unzeitige Geburt könnte auch Frühgeburt bedeuten. Auf jeden Fall war die Chance, ein Apostel zu werden, sehr, sehr gering. Und dann schreibt er Vers 9, denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. In Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Ich glaube, dass auch du diesen Satz so sagen kannst, wenn du inzwischen ein Kind Gottes bist, dass du sagen kannst, aber durch Gnade bin ich, was ich bin. Nicht aus unserem Studium oder Leistung sind wir das, was wir sind heute, sondern es ist die Gnade Gottes. Paulus, Saulus, war auf einem komplett falschen Weg. Ja, er war gottesfürchtig, er hat viel als Pharisäer gelernt, aber er war auf dem falschen eigenen Weg, als Verfolger der Gemeinde, als Verfolger der Christen unterwegs nach Damaskus. In Apostelgeschichte 9 lesen wir von seiner Begegnung dem Auferstandenen Jesus. Es lohnt sich, wenn dir diese Geschichte nicht vor Augen ist, dir nochmal später nachzulesen. Ich werde nur ein paar Verse zitieren. Als erstes sehen wir, dass im Vers 3, dass es plötzlich ja, ein Licht leuchtete, umstrahlte ihn vom Himmel. Und wir lesen Verse 4 und 5, da heißt es dann, und er fiel auf die Erde und hört eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Interessant, er hat auch die Gemeinde, die Christen gejagt. Wieso sagt Jesus hier, du verfolgst mich? Ich bin den du verfolgst. Jesus. Zwischen Christus und seinen Nachfolgern besteht eine untrennbare Einheit. Und heute werden Christen verfolgt in vielen Ländern der Welt. Den Menschen ist es nicht bewusst, dass sie Christus hier verfolgen. Ich möchte an dieser Stelle aber auch sagen, dass wenn dein Umgang mit deinen Bruder und Schwester heute nicht in Ordnung ist, dann tust du das Christus an, wenn er ihn erkauft hat, wenn es dein Bruder ist. Mit seiner Christenverfolgung griff Saulus direkt Christus an. Und das war ihm sicher nicht bewusst. Und ich denke, ist auch uns oft nicht bewusst. Aber diese Verbindung ist zwischen Christus und seiner Gemeinde sehr, 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 sehr eng. Paulus hat nicht Christus gesucht, aber Christus hat ihn gesucht. Und dann ihn zum Apostel berufen, zum Missionar des Evangeliums. Paulus wird später sagen im Römerbrief, Kapitel 3, niemand sucht Gott. Und das ist so geblieben, dass bis heute niemand Gott sucht. Gott sucht uns. Ja, er sagt, dass wir Gott suchen sollen, aber dieses Suchen nach ihm ist erst dann überhaupt möglich, denkbar, wenn Gott zu uns erst, dass er uns sucht. Und er hat auch Paulus gesucht und ihn überführt. Ihn auf eine ganz besondere Art und Weise. Was Gott hier getan hat, war ein souveränes Handeln im Leben von Paulus. Paulus betont in seinem ersten Satz seines Briefes, lass uns nochmal lesen, da heißt es, Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen. Paulus hat sich nicht freiwillig zum Missionsdienst gemeldet, nachdem er schon gerettet war, sondern Jesus hat ihn zu diesem Dienst berufen. Und dessen war er sich bewusst. Kapitel 9, Vers 16b, in diesem ersten Korintherbrief, sagt er, ein Zwang liegt auf mir, denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Er konnte nicht anders, als das Evangelium zu verkündigen. Er sagt in diesem Abschnitt, es ist besser, ich tue es freiwillig, dann habe ich auch noch einen Lohn. Aber ich muss es tun, ich kann nicht schweigen von dieser Gnade Gottes in meinem Leben. Paulus kannte seine Berufung und Paulus lebte seine Berufung. Frage an dich heute, kennst du deine Berufung? Dass du ein Kind Gottes bist, ist eins. Aber kennst du auch deine Berufung einfach im Dienst für ihn? Lebst du deine Berufung? Diese Frage möchte ich dir mitgeben. Berufung ist ein Wort, das in christlichen Kreisen unterschiedlich verstanden wird und manchmal so ein hohes, großes Wort. Ich durfte mich in Sibirien und Russland noch bekehren zu Christus, auch da mich taufen lassen. Einige wissen es von euch nachts, weil das alles verboten war. Als wir vom See runter oder hoch gingen, kam die Miliz schon uns entgegen, aber wir waren schon getauft, wir waren schon fertig und so konnten sie uns nicht gleich ins Gefängnis werfen. Aber ich habe mich darauf vorbereitet. Damals war der Dienst sehr einfach für mich. Unser Papa, der hat christliche Bücher gebunden, oft nachts. Und wir als Söhne, die Älteren, haben ihm geholfen. Das war wirklich ein großer Dienst. Und das war uns bekannt, für diesen Dienst, wenn sie uns erwischen, kommen wir ins Gefängnis. Ich habe mich persönlich fürs Gefängnis vorbereitet. Es war einfach einerseits, die Berufung da so zu leben. Aber nun kamen wir nach Deutschland 76 und ich fragte mich, aber was kann ich in Deutschland tun? Was könnte ich in der Gemeinde für Jesus tun? Hier braucht man nicht die Bücher binden, die kauft man einfach, die Bibel und alles. Da braucht man hier alles nicht. Und das war für mich eine große Frage. Und die blieb sehr lange eine große Frage. Und ich freue mich, dass ich diese Frage bis heute immer wieder nachgehen kann. Paulus kannte seine Berufung und er lebte sie. Und die Frage, wie gesagt, an uns, kennst du deine Berufung? Lebst du sie bewusst? Es beginnt aber damit, dass du immer ein klares Verständnis davon bekommst, was ist Gottes Wille für mein Leben? Wo will Gott mich gebrauchen? So ganz extra, besonders. Was hat er mir für Gaben gegeben? Wo sind die speziellen Aufgaben, die der Herr für mich vorbereitet hat? Ich denke an eine Schwester, die extra sehr sparsam gelebt hat, um möglichst viel zu geben. Sie hat darin ihren Dienst gesehen. Nicht jeder erlebt so eine spektakuläre Berufung wie Paulus. Eine Stimme vom Himmel, ein Licht. Aber eins kann ich dir sagen, die Gnade Gottes möchte dich gebrauchen für sein Reich. Es ist Gottes Absicht. Es kann sein, dass du es noch nicht weißt, was es genau ist. Etwas, was du jetzt noch nicht weißt. Aber tu das, was du bis jetzt tun kannst. Setz dich ein für Jesus. Und Gott wird weiter zeigen. Und vielleicht will Gott dich dieses Jahr in einen Dienst berufen, einen ganz besonderen Dienst als Mama, der du dich ganz hingibst dieser Berufung, wirklich eine gottesfürchtige Mutter zu sein, vielleicht so einen ähnlichen Mose erziehen für die Zukunft, für das Reich Gottes, der ein großer Segen sein wird, oder einen Paulus. Aber dafür braucht es eine gottesfürchtige Mutter, die die wirklich mit Herz diese Berufung lebt. Vielleicht sollst du ein Mitarbeiter werden bei der Kinderarbeit. Man kann die Kinderarbeit machen, einfach die Lektion lesen und dann Stunde zwei mit den Kindern sein und dann ist fertig. Oder man kann die ganze Woche durchbeten für diese Kinder mit Namen und sich total einsetzen, damit die Kinder das Evangelium wirklich verstehen und annehmen können. Vielleicht bekommst du die Berufung, in Wollin zu arbeiten, zu helfen, eine Verantwortung zu übernehmen, nicht einfach nur mal sporadisch zu helfen, so da gerade, wo gegrillt wird und so, Bratwurst und so, wie gestern zum Beispiel, aber einfach auch Verantwortung zu übernehmen. Peter Löwen rief mich letzte Woche an und fragte, wie sieht das dann mit dem Dach der Scheune aus? Ihr wolltet das doch mal decken. Ja, sei das stimmt. Aber dieses Jahr kann ich Verantwortung nicht übernehmen dafür. Aber wir beten dafür, dass jemand Verantwortung übernimmt und dafür sorgt, damit wir das Gelände noch besser nutzen können. Vielleicht erfährst du genau dafür die Berufung. Und du setzt dich dafür ein, nimmst die Zeit, vielleicht weniger Stunden auf Arbeit, damit du das besser machen kannst oder auch sonst. Vielleicht ist es die Arbeit auf dem Bau beim RBTC. Ich kenne mindestens zwei Familien, die aus weitem Deutschland zu uns kommen, nach Berlin in den nächsten Wochen und Monaten, um so zwei Jahre hier zu helfen. Das neue Haus renoviert, lassen sie extra stehen und kommen hier nach Berlin, um die Bibelschule zu bauen. Es ist einfach ihr Ruf und sie lassen alles liegen stehen und kommen. Vielleicht ist es ein Dienst in der Küche. In den letzten 25 Jahren haben wir Tausende von Essen gemacht. Und die Geschwister sind irgendwo auch müde. Wir haben hingegebene Küchen und sonst hätten wir diesen Dienst nie machen können. Aber wir brauchen weitere Geschwister, die wirklich mit Berufung diesen Dienst tun. Vielleicht ist es genau für dich dran. Vielleicht will Gott dich in eine Mission gebrauchen oder berufen, wo du Nationen und Völkern das Evangelium bringst, die noch nie das Evangelium gehört haben. Ich bin mir sicher, dass so wie ein Vyacheslav Kirjev eine Berufung braucht, um in dieses Land zu fahren, um da das Evangelium den Menschen zu sagen. Ich bekomme viele Nachrichten und Videos von ihm zusätzlich, was wir hier zeigen. Es ist nicht einfach, zu Hause eine große Familie zu haben in Moldawien und da sich in diesen Trümmern diese Kinder aufzusuchen und ihnen das Evangelium zu sagen. Bist du offen dafür? Bist du bereit, mit Jesaja 6, Vers 8 zu sagen, hier bin ich, sende mich? Und vielleicht ist es erst die Bibelschule dran, die ja im September beginnt, du kannst auch starten, um besser den Willen Gottes in deinem Leben zu erkennen, um vielleicht zugerüstet zu werden, um ein besserer Ehemann zu werden, um ein besserer Vater zu werden, um eine bessere Ehefrau zu werden, eine bessere Mutter oder vielleicht einfach, um eine klare Entscheidung in der Partnerwahl zu treffen. Ich bin Gott so dankbar für das, was Gott mir vorher schon beigebracht hat in meinem Leben, dass ich die Partnerwahl mit Gott treffen durfte. Es sind bald 46 Jahre und es wird immer schöner, weil wir diese Findung auf der Grundlage des Schiffes getan haben. Ich treffe heute so viele Ehepaare, die mir sagen, es war alles falsch und wir gehören nicht zusammen, wir können nicht mehr zusammen und. Die nächsten Jahrzehnte können von wahren Glück und Segen absprießen, wenn du das mit Gott tust. Aber dafür brauchst du Gottes Wort und Unterweisung von ihm. Und vielleicht ist das genau das jetzt schon dran. Das kostet Geld, das kostet viel Zeit, aber es lohnt sich, sich vorzubereiten für die nächsten Jahrzehnte des Lebens. Paulus wusste von seiner Berufung aus Gnade. Er war sich aber auch bewusst, das ist mein zweiter Unterpunkt in dieser Gnade von Paulus, die Bevollmächtigung. Er sagt, und das ist, wie gesagt, mein zweiter Punkt, dass er ein Apostel wäre, wörtlich Gesandter. Paulus begründet seine Autorität als Abgesandter, als Apostel des Herrn Jesus Christus mit der Einsetzung durch Gott. Es war nicht seine Idee, er sagt, dass das durch Gott geschehen ist. Zu der Gemeinde in Ephesus In diesem Bewusstsein, dass Gott ihn als Apostel gebrauchen möchte, schreibt er in Epheser 2, Verse 19 bis 20, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger und Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und jetzt auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Ihm war es bewusst, dass das, was er schreibt, diese Briefe, etwas sind, was als Grundlage für die Gemeinde Gottes für die nächsten Jahrhunderte, inzwischen Jahrtausende ist. Und er konnte sich nicht irgendwas so ausdenken und irgendwas schreiben. Er hat sein Apostelamt sehr bewusst gelebt. Und dafür braucht man wirklich eine Hingabe an Gott. Und bei Paulus war es wichtig, dass er die Stimme vom Himmel hört, von Jesus selbst. Dementsprechend sind die Worte von Paulus genauso Gottes Wort wie die Worte von Jesus in den Evangelien. Heute sind so viele Menschen, die sagen, naja, das ist Altes Testament und das sind Worte von Paulus oder Johannes, das und das muss man nicht so ernst nehmen. Ich höre nur auf die Worte von Jesus. Nein, es ist alles Gottes Wort. Und Paulus war sich dessen so sehr bewusst, dass er der Gemeinde in Thessalonich schreibt, in 1. Thessalonicher 2, Vers 13, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Gottes Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert, Hebräer 4, Vers 12. Es offenbart oberflächlichen Glauben. Wenn wir es wirklich lesen, bewusst und uns schon reden lassen, dann offenbart es da, wo Oberflächlichkeit ist oder vielleicht auch falsche Bestrebungen, falsche Motive. Manchmal muss Gottes Wort einen Schnitt machen, eine Wunde aufschneiden, eine OP durchführen, um es dann zu heilen. Das ist wie bei den Chirurgen, die haben das auf Latein in den OP-Sälen stehen, wir verletzen, um zu heilen. Manchmal ist Gottes Wort ermutigend, aber auch ermahnend und korrigierend. Ich wünsche es mir und uns allen, dass wir eine Herzenshaltung haben, wo wir sagen, rede Herr, denn dein Knecht hört. Dass wir so die Bibel lesen, zu Hause, in den Hauskreisen, hier im Gottesdienst, rede, denn dein Knecht hört. Und diese Haltung zum Wort Gottes kann man, wie gesagt, mit zwei Bildern vergleichen. Haben wir was mitgebracht? Es ist einmal ein Stein und einmal ein Schwamm. Okay, versteht's. Wenn man Wasser draufgießt auf den Stein, er wird zwar nass, aber es durchdringt nicht. Der Stein nimmt nicht viel Wasser auf. Wenn man das gleiche Wasser auf den Schwamm gießt, will ich es nicht probieren, dann saugt er das Wasser auf. Und die Frage ist heute, lieber Bruder, lieber Schwester, wie nimmst du heute Gottes Wort auf? Ist es wie im Stein? Du wirst einfach nur nass. Du freust dich jeden Sonntag hier im Gottesdienst zu sein, hörst die Predigt an, vielleicht sogar eine Woche im Hauskreis. Das fällt nur ab, ist für einen Moment nass, aber sobald du draußen bist in der Welt, ist wieder alles vorbei. Oder nimmst du es auf wie ein Schwamm und versuchst es wirklich bewusst zu leben und zu erleben und das verändert wirklich innerlich dein Herz. Nimm dieses Bild mit in der Woche, denk drüber nach. Die göttliche Gnade im eigenen Leben anzunehmen, bedeutet, auf eigene menschliche Kraft zu verzichten und Gott zu vertrauen und in ihm wirklich den Beistand suchen. Kraft aus Gnade, das ist unser Thema. Wir haben gesehen, die Gnade Gottes im Leben von Paulus, wie er bewusst die Berufung erlebt hat, gesehen hat, aber auch, wie er für sich verstanden hat, dass er Autorität hat und wirklich auch eine Aufgabe von Gott bekommen. Er kann sie nicht einfach so tun, wie es ihm gefällt, sondern er ist ein Apostel von dem Herrn berufen selbst, von Gott. Als zweites wollen wir uns die Gemeinde anschauen. Er schreibt im zweiten Vers, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Ich habe diesen Vers überschrieben, die Gnade im Leben der Korinther. In Korinth ist eine Gemeinde Gottes entstanden. Aus diesem Satz erkennen wir, dass die Gemeinde Gott gehört und niemals einer Person oder einem Pastor. Und die Gemeinde gehört auch nicht den Mitgliedern der Gemeinde. Die Gemeinde gehört immer Gott. Er hat sie rechtmäßig erkauft durch das Blut deines Sohnes. Er hat den Höchstpreis bezahlt. Und deswegen müssen wir immer wieder fragen, Herr, was willst du von deiner Gemeinde? Das ist unsere Frage als Ältere, als Pastoren, jede Woche für Woche. Wir nehmen Stunden Zeit dafür, um genau das zu erbitten und zu fragen, Herr, was ist dein Plan, was ist dein Wille für uns als Gemeinde hier in Berlin-Hellersdorf? Wir erfahren dazu, dass es örtlich gebunden ist, eine Gemeinde, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Wir müssen unterscheiden zwischen universaler oder Ortsgemeinde. Im Glaubenskurs gehen wir das genauer nochmal durch. Wenn du es selber nicht gemacht hast, ich ermutige dich, den Glaubenskurs nachzuholen, um das besser zu verstehen. Fängt im September jetzt wieder an. Kannst du dich schon mal bei Paul anmelden. Es ist so wichtig zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt. Die Universalgemeinde ist die Summe aller Wiedergeborenen zu allen Zeiten an jedem Ort. Und wenn Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, dann meint er nicht, und das Gott sei Dank, DCG Berlin-Hellersdorf, sondern er meint damit alle an Christus Gläubige. Der Herr möchte, dass jeder Christ einer Ortsgemeinde gehört, wo er Woche für Woche unter Geschwistern ist, gemeinsam mit anderen auf Gottes Wort hört und ihm und einander dient. Gott hat uns diese Gaben gegeben. Aktuell sprechen wir, wie gesagt, von der Gemeinde aus Korinth. Korinth war im ersten Jahrhundert eine wohlhabende römisch-griechische Hafenstadt. Sie war ein bedeutender Handelsplatz, der für seinen extremen Luxus heidnische Kulte, moralische Freizügigkeit und griechische Philosophie bekannt war. Die Stadt hatte ca. 80.000 Einwohner, eine Großstadt zur damaligen Zeit, eine von den 5 größten Städten damals. Und das Leben in dieser Stadt könnte man mit Sodom und Gomorra aus dem Alten Testament vergleichen. Wenn wir uns das vor Augen halten, dann leuchtet doch die Gnade Gottes umso heller vor unseren Augen. Wir lesen an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. In Korinth ist eine Gemeinde entstanden. In so einer sündigen Stadt eine Gemeinde, die Jesus bekennt und ihn anbetet. Wie ist das möglich? Ihr Lieben, in Korinth ist das eingetreten, was Paulus in Römer 5, Vers 20 sagt. Zweite Hälfte. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Gnade ist immer stärker als Sünde. Die Gnade hat das letzte Wort im Leben eines Christen. Paulus kommt nach Korinth und predigt das Evangelium. Vorher war er in Achaia, Kapitel 17, Apostelgeschichte, lesen wir davon, wo er auch das Evangelium predigte, große Reden hielt. Und es waren nur einige, die Jesus folgten, und die anderen lachten ihn aus. Da kam er nach Korinth. Und wir lesen in Apostelgeschichte 18, Vers 7 bis 11. Und er ging von dort weg und begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes mit Namen Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und es begab, und er blieb ein Jahr und 6 Monate dort und lehrte. Als er dahin kam, hat er Aquila und Priscilla getroffen, die vertrieben wurden aus Rom. Es war der Befehl gewesen, so hat er sie gefunden, er war ein Zeltmacher, hat zuerst mit ihnen gearbeitet, und am Sabbat hat er das Evangelium verkündigt in der Synagoge. Und wir haben gerade dann gelesen, was danach geschehen ist. Synagogenvorsteher, aber auch viele Korinther glaubten an das Evangelium. Paulus hat sich entschieden, wie gesagt, den Korinthern Christus zu verkündigen. Nach der Enttäuschung ein klares Verständnis für ihn: Er will Christus predigen, und das nur allein. Ich lese mit euch diesen Text, weil das so klar macht, was seine Überzeugung war. Wir kommen zwar später nochmal dazu, aber ich lese es jetzt schon. 1. Korinther 2, Verse 1 bis 5. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Ich denke oft an den Moment, wo ich vor gut 30 Jahren hier nach Ostdeutschland kam, Militäreinheiten. Ja, die Knie zitterten vor den Offizieren und Generälen, aber Gott gab genau diese Kraft, das Evangelium ihnen zu sagen, denn sie kannten es nicht. Die haben zwar vieles gelernt und hohe Posten gehabt, aber sie kannten es nicht. Und ja, es war mit viel Zittern verbunden, aber ich durfte viel Gnade sehen, wie Gott selbst diese Männer mit großen Sternen auf den Schultern auf die Knie brachte und wir zusammen Gott anbeteten und um Gnade beteten. Und Gott sei Dank, eine ganze Reihe von denen sind heute Diener Gottes in der ehemaligen Sowjetunion. Gott möchte uns gebrauchen, nicht in Stärke, sondern wie Paulus hier, in Schwachheit. Aber Gott ist derjenige, der rettet. Und der Herr rettet Juden, Griechen, Reiche und Sklaven. Sie alle erleben die Gnade Gottes in ihrem multikulturellen Umfeld. Und Paulus ist nur das Werkzeug, und das möchte ich hier sehr deutlich betonen. Gott hat in seiner Gnade diese Stadt heimgesucht. Wir haben gerade vorher gelesen in dem Text, wo Paulus durch die Vision es nochmal zu sagen bekommt, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das waren nicht diejenigen, die schon bekehrt waren, es waren die, die Gott noch retten wollte. Und Gott macht Paulus Mut, dass er mutig weiter das Evangelium verkündigen soll. Der Herr ist derjenige, der auch heute in Berlin retten möchte. Vor 25 Jahren hat der Herr sich entschieden, in Berlin-Hellersdorf eine weitere Gemeinde ins Leben zu rufen. Ich weiß noch, wie heute, wie ein Mitarbeiter vom ERF hier vorne auf der Bühne saß mit mir. Wir hatten gerade die Einweihung des Hauses hier. In Hellersdorf war noch nicht viel Geistiges. Und er sagte, was? In diesem Stadtteil, in diesem heidnischen Stadtteil, baut Gott Gemeinde? Ja, er baut Gemeinde. Und Gott sei Dank tut er es bis heute. Es ist erstaunlich, wie Paulus die Gläubigen in Korinth anspricht. Vers 2, lesen wir nochmal den Vers. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. Und das führt uns zum zweiten Unterpunkt, die neue Identität. Eigentlich ist die Bezeichnung Heilige ziemlich überraschend von allem, wenn man den Rest des Briefes kennt. Wenn man diese Worte im Philipperbrief liest, dann kann man sie leicht einordnen. Dann nennt Paulus sie auch so. Denn da war es eine Gemeinde, die, wo man Leben gesehen hat, und diese Gemeinde hat Paulus noch unterstützt in der Verbreitung des Evangeliums, auch durch ihre Spenden. Da war das möglich. Aber die Gemeinde in Korinth mit Spaltungen, Unmoral und theologische Konflikte, wie kann Paulus seine Adressaten als Heilige bezeichnen? Es ist wichtig zu verstehen, das Etikett heilig ist keine Beschreibung ihres Lebenswandels, sondern eine Beschreibung ihrer Stellung in Jesus Christus. Er nennt sie Berufene. Das setzt einen Ruf Gottes voraus. Ekklesia, die Gemeinde, sind die Herausgerufenen. Wir sind herausgerufen vom Herrn. Gott hat sie in seiner Gnade herausgerufen und sie zu seinem Eigentum gemacht. Und natürlich muss dann auch jetzt das entsprechende Leben folgen. In Epheser 4 spricht Paulus davon sehr deutlich, dass wir würdig des Evangeliums leben sollen. Bei der Bekehrung, Wiedergeburt, erhalten wir durch den Glauben die Gerechtigkeit Christi, die er für uns erwirkt hat durch den stellvertretenden Tod auf Golgatha. Durch Christi Tod haben wir seine Gerechtigkeit bekommen. Die Motivation, so zu leben, ist das Evangelium, ist das Kreuz und nicht das Gesetz. Ständig erinnert Paulus diese Gemeinde in Korinth mit den Worten, was sie dann in Christus jetzt sind. Ich nenne einige. Ihr seid geheiligt, 1,2. Ihr seid berufen, 1,2. Ihr seid reich gemacht, 1,5. Ihr seid der Tempel Gottes, 3,16. Ihr seid geheiligt, 6,11. Ihr seid gewaschen, 6,11. Ihr seid gerechtfertigt, 6,11. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, 6,19. Ihr seid teuer erkauft, 6,20. Wenn du vergisst, wer du in Christus bist, dann fühlst du dich schwach gegen die Anfechtungen dieser Welt und du bist kraftlos, den Willen Gottes zu tun. Es kann sein, wenn du heute dein Christenleben anschaust, frustriert bist, weil du nicht einen Fortschritt in der Heiligung, in der Liebe zu Christus und zu deinen Mitgeschwistern erkennst. Kann es sein, dass du vergessen hast, was Christus für dich getan hat und wer du in Jesus bist? Wir sind Sieger. Christus hat den Teufel besiegt und wir sind auf seiner Seite. Das muss uns immer wieder bewusst sein. Es ist hierbei auch wichtig, dass wir hier nicht auf unsere Gefühle hören, weil die uns oft das Gegenteil sagen. Die größte Lüge unserer Zeit ist die Gleichsetzung von Empfindung und Identität. Wenn du wissen willst, wer du bist in Christus, dann hör nicht auf deine Empfindungen, sondern schau auf das Kreuz. Wenn du wissen willst, wer du bist, dann schau nicht in den Spiegel, sondern schau in das Evangelium. Wenn du wissen willst, wer du bist, dann schau nicht in deinen Personalausweis, sondern führ dich vor Augen, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Wenn du wissen willst, wer du bist, beschäftige dich nicht mit Büchern zur Selbstfindung. Führ dir vor Augen, dass er dich gefunden hat. Wenn du wissen willst, wer du bist, beschäftige dich weniger mit Psychologie, beschäftige dich mehr mit Soteriologie, mit der Heilslehre. Das Evangelium hat uns eine neue Identität gegeben, die wir an ihn glauben. Und lassen wir es nicht zu, dass Satan uns verblendet, dass wir kraftlos sind, dass wir nichts tun können. Nein, wir haben eine neue Identität in Christus und er hat uns zu Siegern über Sünde bestimmt. Er sagt nicht, dass wir immer gesund sein werden und dass alles gut sein wird. Nein, aber wir stehen auf seiner Seite. Und das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Daraus folgt, dass wir eine neue Lebensausrichtung haben. Wir schauen auf Christus und wir wissen, er geht voraus und wir wollen ihm folgen. Und zwar als Jesus, als Retter, aber auch als Herrn. Lass uns nochmal den Vers 2 lesen. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen und jetzt samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Eine wunderbare Zusammenfassung, was das Christsein ausmacht. Ein Christ ist jemand, der an jedem Ort den Namen unseres Herrn anruft. Ein Christ ist jeder oder der, der ihn aufgenommen hat oder angenommen hat als Retter, als Heiland. Wir sind hoffnungslos verloren. Er hat uns gerettet, aber auch als Herrn. So haben wir es gerade in unserem Text gelesen. Die Frage ist, trifft diese Beschreibung auf dein Leben? Kannst du sagen, dass Christus dein Heiland und dein Herr ist? Wenn nicht, dann kannst du heute eine Entscheidung treffen, kannst Jesus einladen, dein Leben sagen, Herr, komm, rette mich. Und vielleicht hast du den ersten Schritt getan und sagst, rette mich, aber du hast noch nie dein Leben Gott wirklich anvertraut und sagst, Herr, mach etwas aus meinem Leben. Du darfst Herr sein in meinem Leben, du darfst bestimmen, welchen Beruf ich mache, welche Ausbildung ich mache, welchen Partner ich heirate. Du darfst in allen Bereichen meines Lebens wirklich Herr sein. Entscheide dich dafür. Gott hat einen viel besseren Plan, als deine Ideen sind heute. Und so kommen wir zum letzten Punkt. Wir haben gerade schon besprochen über die Gnade Gottes im Leben von Paulus, in der Kraft Gottes, die Gott schenkt, in dieser Gnade Gottes. Wir haben gesehen, diese Gnade Gottes im Leben von den Korinthern, dass sie eine neue Identität bekommen haben. Und wir kommen zum letzten, dritten Punkt, die Gnade und Friede von Gott. Lass uns Vers 3 nochmal lesen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dieser Gruß oder diese Grußform finden wir sehr häufig in den Paulusbriefen. Und warum schreibt Paulus, Gnade euch, sie haben sie doch schon erhalten. Schaut mal mit mir Vers 4 an, in dem gleichen Kapitel 1. Einfach im nächsten Vers, da heißt es, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Sie haben sie schon bekommen. Warum dieser Ausruf nochmal, diese Proklamation dieser Gnade? Es soll ihnen bewusst sein, diese Gnade, sie brauchen sie jeden Tag. Und wenn wir begnadigt sind, haben wir auch Frieden mit Gott. Das ist die Folge. Wir Rebellen haben Gnade von Gott, wenn Gott uns begnadigt hat. Dann haben wir Frieden mit Gott, Entschuldigung. Das ist das Resultat von Gnade. In Römer 5, Vers 1, diesen Vers hatten wir viele Jahre hier vorne. Nochmal zur Erinnerung, für die, die etwas länger schon dabei sind, da heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Es geht nicht um den Frieden, dass es keinen Krieg gerade gibt, sondern es geht um den Frieden, Hebräisch Shalom, in allen Bereichen. Das Wichtigste ist Frieden mit Gott, aber dann auch dieser Friede mit allen und allem. Und das wurde zum Gruß bei den Christen, bei den ersten Jüngern, Shalom. Dieser Friede hilft einem Gläubigen, in schwierigen Situationen dem Herrn zu vertrauen. Es mag alles drunter und drüber gehen, aber zu wissen, Gott hat einen guten Plan für mich. Es bewahrt in uns einen Frieden im Wissen, Gott hat das letzte Wort auch in meinem Leben. Ich gehöre ihm, er hat mich erkauft und er passt auf mich auf. Und diesen Frieden dürfen wir haben, wenn wir die Gnade Gottes wirklich angenommen haben, die der Herr anbietet. Und er bietet sie heute an. Paulus schließt diesen Brief auch mit ähnlichen Worten, 1. Korinther 16, 23. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Ihr Lieben, wir brauchen die Gnade, die uns vergibt. Und ich denke, viele von euch wissen, was diese Gnade bedeutet. Ich weiß es auch. Da hat man eine Herausforderung, eine Schwierigkeit mit einem Menschen und man muss um Vergebung bitten. Man bittet um Vergebung und er vergibt. Es gibt Gnade. Und es wird auch nicht mehr vorgehalten. Es ist so schön, weiterzuleben. Gemeinsam Gott dienen. Ihr Lieben, es ist aber nicht nur Gnade, dass Gott uns vergeben hat. Gott gewährt uns auch die Gnade, damit wir in seiner Kraft wirklich weiterleben können. Diese Gnade befähigt uns, unser Leben, unseren Alltag zu bewältigen und innerlich zu wachsen. Das ist das Ziel Gottes. Sie schenkt nicht nur Vergebung, sondern verleiht auch die Stärke für Gehorsam, bestimmte Schritte zu wagen und zu tun. Sie schenkt uns Geduld und echte persönliche Veränderung. Dass wir nicht nur älter werden, sondern weiser und hingegebener für Gott. Der Schreiber von Hebräer schreibt in Kapitel 13, Vers 9, lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Meine Frage an dich ganz persönlich, womit beschäftigst du dich? Welche Predigten hörst du, außerdem hier im Gottesdienst, welche Podcasts und so weiter. Was sind das für Lieder, die du hörst? Sind das wirklich Predigten und Podcasts und Lieder, die dein Herz festigen in ihm, die dich mehr zur Hingabe, zur Liebe zu Gott, zu Christus führen? Die Motivation für Jesus zu leben bekommen wir durch Gnade. Im Evangelium, nicht durch das Gesetz, du musst. Nein, es ist Gnade. Apostel Paulus schreibt etwas später im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 14, das ist das Lebensmotto schon die letzten 40 Jahre in meinem Leben, denn die Christi-Liebe drängt uns. Sie drängte ihn, er sah Christus, seine Liebe zu ihm, und er konnte nicht anders leben, als sein Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Ich weiß nicht, welches Lebensmotto du hast, aber stell dir die Frage, willst du wirklich auf die Liebe Christi reagieren? Wir haben die Chance. Nicht nur die Gnade von Gott zu empfangen für sich, sondern auch einander Gnade zu gewähren. Menschen sündigen ständig an uns. Ihnen Gnade zu gewähren, ihnen Vergebung auszusprechen, es ist was Kostbares. Wie oft denken wir, ja, mich möge der Herr in Gnade begegnen, aber den anderen nach seinen Werken. Grausam. Oder? Möge der Herr uns Gnade schenken. Ich freue mich über Gottes Gnade heute in unserem Leben, dass er heute zu uns spricht, die wir was ändern können, nicht der Vergangenheit, da dürfen wir Vergebung bekommen, aber für die Zukunft dürfen wir auf die Gnade Gottes vertrauen. Wir dürfen täglich dafür bitten. Wir haben hier die Gebetszeiten oder Hauskreise, wo wir zusätzlich zu dem Gottesdienst um Gnade beten für unser Leben. Vielleicht kannst du dir doch einrichten, wenn es wirklich, wirklich darauf ankommt, doch dabei zu sein, um diese Gnade zu erbitten. Das Leben ist so viel schöner, wenn die Gnade uns begleitet, wenn wir uns einfach führen lassen von dieser Gnade, tragen lassen von dieser Gnade. Und dazu möchte ich einladen, weil ich weiß, was Gnade ist in meinem Leben. Mehr als 50 Jahre darf ich diese Gnade täglich erleben und ich freue mich, diese Gnade zu kennen. Und ich wünsche dir sie auch von ganzem Herzen. Amen. Lass uns aufstehen nach Möglichkeit. Und ich möchte noch mit uns den Herrn anrufen. Großer Gott, hab herzlichen Dank, dass du heute mit Gnade auf uns herabschaust. Danke für die Stadt Berlin, wo wir heute uns versammeln dürfen, dass du deine Gnade uns hier gewährt hast. Und wir dürfen sie erleben. Danke, das, was wir heute aus deiner Gnade sein dürfen, dass wir dich lieben dürfen, dass du uns befähigt hast und diesen Wunsch in uns hineingelegt hast, dich zu lieben und uns für dich hinzugeben. Danke, dass du uns befähigst, einander zu lieben. Ja, selbst unsere Feinde. Niemals konnten wir das aus uns selbst. Aber Herr, du bewirkst das, weil du uns wiedergeboren hast und uns ein neues Herz gegeben hast. Herr, hilf uns, das bewusst zu leben, jeden Tag neu. Hilf uns, unsere Berufung zu kennen und sie zu leben, weil du hast uns erkauft, wir gehören dir. Mach du etwas aus uns, zu deiner Ehre, jeden Tag neu. Hilf es uns vorzuleben, unseren Kindern und Enkelkindern, Herr, was es bedeutet, aus Gnade zu leben. Danke für die Gnade Gottes in Paulus Leben, im Leben der Korinther und in unserem Leben. Amen.